Hallo und herzlich willkommen zu Haut und Herz, deinem Kinderhaut-Podcast. Wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle Beratung wende dich daher bitte immer an deinen Arzt oder deine Ärztin. Viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, liebe Herzis, und willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblings-Kinderhaut-Podcasts. Heute mit einer besonderen Folge mit unserer Gästin Laura Knöll. Laura kennt ihr vielleicht schon aus dem Tigerentenclub, den sie schon seit vielen Jahren co-moderiert. Willkommen, Laura.
Hallo, Felix. Ich freue mich, dass ich da bin.
Ja, wir freuen uns auch. Also ich freue mich sehr, dass du da bist. Und es hat jetzt eine Weile gedauert, dass es geklappt hat, aber super cool. Wir sind uns ja schon mal begegnet auf dem Weltkindertag, den du, glaube ich, damals moderiert hast. Und schon damals haben wir uns gedacht, wir müssen unbedingt mal was zusammen machen, weil ich war damals als Kind selbst großer Fan des Tigerentenclubs.
Ja, witzigerweise sagen mir ungefähr alle erwachsenen Menschen, wenn ich sage, dass ich den Tigerentenclub moderiere, weil es tatsächlich für viele Kindheit war. Und letztes Jahr, also oder jetzt Anfang diesen Jahres 2026, haben wir 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Und dann kann man sich ja mal kurz überlegen, wie lange es den Tigerentenclub wirklich schon gibt und wie viele Generationen er auch schon begeistert hat.
Das stimmt, ja. Tigerentenclub war bei uns immer, haben immer angeguckt, meine Schwester und ich zusammen vorm Fernseher. Ja, super schön, dich heute hier zu haben. Und tatsächlich wollen wir heute über ein sehr persönliches Thema von dir sprechen, und zwar: Neben dem vielen Glitzer und dem Showbusiness, in dem du aktiv bist, gibt es ja noch eine andere Seite von dir, die vielleicht nicht so shiny ist, sondern die auch ein bisschen schwierig ist, weil du ja an einer schweren Hauterkrankung erkrankt bist.
Ja, ich wünschte auch, ich wäre nur in der Funktion der Moderatorin heute hier. Aber tatsächlich gibt es einen Teil in meinem Leben, der ja nicht so schön ist. Ich trage nämlich die Diagnose oder die Erkrankung Sklerodermie mit mir seit 6 Jahren durchs Leben und habe auch dadurch schon viele Auf und Abs erlebt, viele Achterbahnfahrten, aber natürlich auch eine große Entwicklung, eine Persönlichkeitsentwicklung und gerade was so der Umgang mit vielleicht auch schwierigen Diagnosen angeht.
Magst du vielleicht für unsere Herzis mal ganz kurz und vielleicht auch ganz knapp zusammenfassen, was diese Sklerodermie genau ist?
Ja, ich versuch's mal. Du bist als Experte, kannst ja sonst mal einstreuen, wenn irgendwie was nicht richtig sein sollte. Aber ich fange immer gerne damit an, dass Sklero, so übersetzt, Verhärtung heißt und Dermie, also Derma, die Haut, ne? Verhärtete Haut, so übersetze ich es immer ganz einfach. Und im Grunde genommen ist es eine wirklich sehr seltene Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem fälschlicherweise gesundes Gewebe angreift. Im Kindesalter spricht man da von einer juvenilen Sklerodermie. Die ist anders als jetzt bei mir als Erwachsene. Ich glaube, bei Kindern ist es mehr lokal, dass es wirklich nur lokale Stellen irgendwie betrifft. Und in meinem Fall, bei einer diffusen Sklerodermie, kann es das ganze Gewebe im ganzen Körper angreifen, also nicht nur unsere oberflächliche Haut, sondern eben auch das ganze Gewebe rund um alle Organe.
Ich glaube, da kann man sich jetzt schon so ein bisschen was drunter vorstellen. Laura, wie war das denn bei dir genau? Wie ging das los? In welchem Moment hast du gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt mit deiner Haut?
Das hat relativ lange gedauert. Ich bin jetzt 34 Jahre alt und ich glaube, mit ungefähr 24, 25, wo man eigentlich ganz unbeschwert durchs Leben gehen sollte, so nach dem Studium, vielleicht erster Job und erstes Geld verdienen und sich in Jobs ausprobieren, sollte man andere Sorgen haben. Bei mir fing es mit einem Renault-Phänomen an. Renault-Phänomen, das ist quasi eine Nichtdurchblutung der Extremitäten, also speziell die Hände und auch Füße. Und das zeichnet sich quasi dadurch aus, dass die Blutgefäße vorne in den Fingern sich verengen, dadurch kein Blut mehr in die Finger kommt und die Finger weiß werden, weil eben kein Blut mehr reinkommt. Und so hat es ganz klassisch bei mir angefangen. Auch immer als Reiz die Kälte, das heißt im Winter vorwiegend. Da habe ich mir aber gar keine Gedanken gemacht. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, man kann halt die Finger dann nicht mehr bewegen, weil die einfach dann taub sind. Und wenn die dann so ein bisschen auftauen, sprich, wenn die Blutgefäße wieder aufgehen und Blut reinkommt, dann tut das natürlich weh, weil dann wieder Blut reinströmt. Das ist wie so ein kleiner stechender Schmerz in den Fingern. Und es wurde aber von Jahr zu Jahr schlimmer, sodass meine Finger irgendwann nicht mal nur noch weiß waren, sondern wirklich ins Bläuliche übergegangen sind, bis hin zum Schwarzen. Das heißt also, die Zeit der Nichtdurchblutung wurde halt immer länger, was natürlich dementsprechend super gefährlich ist, weil logischerweise die Hände und Füße so nicht mehr durchblutet werden und absterben können. Und ich war damals einfach nur ganz klassisch beim Hausarzt und der hat mir aber da jetzt nicht wirklich viel weitergeholfen, meinte mal, ich soll mal bouldern gehen für die bessere Durchblutung. Naja, habe ich jetzt nicht gemacht. Aber es wurde dann 2020, also ich bin dann quasi noch ja, 4-5 Jahre mit dem schweren Rhino, was wirklich Jahr für Jahr immer schlimmer wurde, rumgelaufen. Nicht mehr nur noch im Winter, sondern auch an der Kühltheke vorbeigehen, nichts mehr aus dem Gefrierfach holen können, nasskalte Wäsche aufhängen. Also das hat alles schon das Rhino-Phänomen ausgelöst. Und dann haben sich über die Zeit wirklich Absterbungen an meinen Fingerkuppen entwickelt. Und das war wirklich dann das Alarmsignal, weil das wahnsinnig schmerzhaft ist. Und dann bin ich wirklich nochmal zum Hausarzt gegangen und dann sind auch bei ihm die Glocken angegangen und dann wurde ich notfallmäßig ins Krankenhaus überwiesen und dort wurde dann damals eine limitierte Form der Sklerodermie festgestellt.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass du am Anfang wahrscheinlich gedacht hast, boah, so schlimm wird es nicht sein, oder? Weil ich meine, jeder kennt es, dass man im Winter unterwegs ist, die Hände sind irgendwie ein bisschen kalt, ist unangenehm, ja. Manchmal ist auch in den Handschuhen ein bisschen zu kalt, werden die Finger so ein bisschen heller. Kann man so mit den Fingern draufdrücken und dann kriegt man diese Kreise. Aber bei dir war das ja dann so, dass es eben über viele Jahre sozusagen sich immer schrittweise immer weiter verschlimmert hat bis zu diesem verwundeten Hautgewebe. Als du dann im Krankenhaus warst, wie ging es dann weiter?
Dort wurde ich auf links gestellt. Ich habe dann quasi blutgefäßerweiternde Medikamente und Infusionen bekommen, damit erstmal die Durchblutung sichergestellt ist. Weil man muss sich natürlich vorstellen, ne, an den Händen und Füßen kommt natürlich als letztes das Blut an. Und das sind ja so kleine Gefäße. Und die, wenn der Körper ja in so eine Alarmbereitschaft geht, dann werden ja erstmal die lebenswichtigen Organe versorgt und dementsprechend die Hände und Füße erstmal so ein bisschen zurückgenommen. Und das war das eine. Und das andere war, ich wurde natürlich durchgecheckt auf alle Organe, unter anderem auch, was man wohl in einer Vermutung für eine Sklerodermie macht, ist eine Kapillarmikroskopie. Das ist quasi mit einem Mikroskop vorne an den Fingerkuppen bzw. an der Nagelhaut zu schauen, wie die Kapillaren dort aussehen. Und dann gibt es da Indikatoren, die eben auf eine Sklerodermie hinweisen und die waren bei mir gegeben.
Die Kapillaren sind die kleinsten Gefäße, die eben sozusagen die Mini-Mini-Mini-Gefäße. Und die kann man, wenn man mit der Lupe drauf guckt, wenn man da mit der Lupe auf die Nagelfalz guckt, also da sozusagen, wo der Nagel aus der Haut kommt, da kann man die mit der Lupe sehen. Und bei der Sklerodermie sieht man da manchmal so, dass die Gefäße so ein bisschen weiter sind oder so ein bisschen verkräuselt oder auch verstopft zum Teil. Und das kann dann eben einen Hinweis geben.
Genau. Ich muss sagen, ich hatte bis dato, das war für mich komplett, ich dachte, ich bin hier im falschen Film. Weil man muss sich vorstellen, ich komme wirklich aus einer absoluten Unbeschwertheit, aus einer Sportlichkeit, ganz viel, also Triathlon gemacht, Halbmarathon gelaufen, immer, habe selbst Sport studiert. Ich hatte nie etwas. Also ich war nie krank. Und dann kommt man von heute auf morgen ins Krankenhaus und bekommt dann eine Diagnose, mit der man ja auch erstmal überhaupt nichts anzufangen weiß, weil das jetzt keine geläufige Erkrankung ist, die man mal zumindest mal gehört hat. Und ja, das war erstmal ein Schock.
Ja, das glaube ich sofort. Wie kannst du dich noch an den Moment zurückerinnern, als du die Diagnose bekommen hast? Wie hast du dich dabei gefühlt? Was ist dir da so durch den Kopf gegangen?
Ich hatte vorher, bevor die wirklich feststand, natürlich, da macht sich, glaube ich, niemand von frei, gegoogelt, was das für Symptome natürlich auch sein könnten. Unter anderem kam dann auch die Sklerodermie. Und ich muss sagen, ich habe dann nur gebetet, dass es das nicht ist. Und man malt sich natürlich die allerschlimmsten Sachen aus. Also ich glaube, ich habe nur geweint. Das war ganz, ich saß hier mit meinen Eltern auch am Tisch, wir haben nur geweint. Weil ja, dieser Abfall und wirklich dieser Clash von voll aus dem Leben oder voll im Leben stehen bis wir müssen alles auf Null fahren, war einfach so, so groß. Und in dem Moment habe ich wirklich gedacht, okay, ich sterbe. Das waren wirklich meine Gedanken. Also wenn ich jetzt diese Erkrankung habe, ich sterbe. Weiß ich nicht, ob jetzt, aber wahrscheinlich an dieser Erkrankung. Ne? Das ist ja so ein bisschen, was einem so ein bisschen durch den Kopf geht. Die Ärzte damals haben das aber auch gar nicht so traumatisiert, muss ich sagen. Die haben das relativ ruhig und neutral mir so übermittelt. Mich aber dementsprechend auch nicht so gut aufgeklärt, muss man dazu sagen. Also das habe ich mir schon alles irgendwie selber fast beibringen müssen. Aber ich habe mir eigentlich die Zeit dann im Krankenhaus irgendwie dann doch, ja, ich bin ja dann auch so, ich quatsche ja dann auch mit allen. Also ich konnte mir das dann irgendwie dann noch ganz nett machen und habe mich dann auch immer mit den Ärzten ganz gut verstanden, sodass ich dann doch immer noch mal so ein, zwei Informationen mehr bekommen habe vielleicht. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen mein Ding, dass ich dann versuche, irgendwie weiterzumachen.
Nochmal ganz kurz zu diesem, das hört sich ja wirklich wahnsinnig traurig an und man kann es ja auch nachvollziehen. Du hast ja beschrieben, dass du davor Halbmarathon gelaufen bist, Triathlon gemacht hast und auf einmal hast du diese Diagnose, die eben auch, ich glaube, das wissen vielleicht auch manche Herzis nicht, die ja eben auch weiter voranschreitet. Also das Problem ist ja sozusagen nicht, dass der Status, wie es zu dem Zeitpunkt war, schon so schlimm war, wie es ging, sondern im Prinzip ist ja das Tragische ein Stück weit an dieser Erkrankung, dass du weißt, das wird immer Schritt für Schritt für Schritt über die nächsten Jahre sozusagen wirst du weiter eingeschränkt sein, oder? Das ist ja so ein bisschen das Tragische auch an der Erkrankung. Haben dich da deine Eltern unterstützen können oder hattest du Freunde oder einen Partner oder eine Partnerin, die da für dich da waren in der Zeit?
Auf jeden Fall. Also meine Familie war immer schon mein größter Supporter. Man muss aber dazu sagen, die kämpfen ja auch mit der Diagnose. Ne? Also auch das Umfeld, weil man manchmal wünscht man sich natürlich, dass alle jetzt für einen da sind und einen unterstützen und vergisst aber dann dabei auch, dass gerade auch die nahestehendsten Personen auch diese Diagnose ja quasi mitbekommen haben und auch nicht wissen, was das jetzt bedeutet und wie man da am besten mit umgeht. Und da der Umgang immer ganz, ganz schwer ist, aber das Wichtigste ist wirklich, dass man da sich vielleicht auch wirklich zusammen an den Tisch setzt und so ein bisschen so einen Fahrplan einfach jetzt aufschreibt, was das bedeutet, wie man helfen kann. Und muss ich wirklich sagen, ich möchte jetzt nichts beschönigen, es haben sich auch Freunde verabschiedet in dieser Zeit. Also auch da sind Freundschaften kaputt gegangen. Jetzt so rückblickend würde ich es auch gar nicht mehr übel nehmen, weil eben ganz viele Menschen nicht wissen, wie sie sich dann am besten verhalten sollen, dass es gar nicht darum geht, jetzt irgendwie jeden Tag auf der Matte zu stehen, sondern, das kann ich nur als Tipp auch an alle Eltern und Kinder mitgeben, vielleicht auch einfach zu schreiben, hey, ich denke an dich, ich bin in Gedanken bei dir, ich wünsche dir ganz viel Kraft. Das gibt einem tatsächlich schon viel Kraft, einfach nur in dem Wissen, hey, es denkt jemand an mich. Und ja, ich war dann Gott sei Dank nicht alleine mit dem Ganzen. Und ich glaube, meine Eltern haben jeden Tag sich abgewechselt, auch im Krankenhaus. Mein Bruder hat damals auch noch bei mir in Köln gewohnt. Der kam, hat mir Kartoffeln geschält, die Sachen geschnitten. Also wirklich ganz alltägliche Sachen und ganz selbstverständlich. Musste ich gar nicht nachfragen.
Das ist toll, dass du da eben Menschen hattest, die dich da unterstützt haben in dieser schwierigen Phase. Wie hat sich das auf den Rest deines Lebens in dem Moment ausgewirkt? War es so, dass du dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie mehrere Monate Zeit genommen hast, dich irgendwie aus allem rausgenommen hast? Oder bist du so mit dem Kopf durch die Wand alle weiteren Ziele oder alle Karriereziele trotzdem weiterverfolgt und irgendwie als wäre nichts?
Nee, das Leben wird schon auf Null gefahren. Meine Diagnose kam zeitgleich mit dem Beginn zu Corona und ich muss sagen, Corona hat mir in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt sehr in die Karten gespielt, weil nicht nur mein Leben stillstand, sondern das Leben von uns allen im Grunde genommen. Also man konnte ja sowieso nichts unternehmen. Von daher konnte ich mir tatsächlich in den ersten Wochen, Monaten Zeit nehmen, da erstmal mich zu orientieren und klarzukommen. Muss aber sagen, ich habe damals trotzdem weitergearbeitet, so gut es ging. Ich habe damals noch vor dem Tiger-Innen-Club eine Sportsendung für den Kika moderiert und auch da habe ich einfach noch die Drehs wahrgenommen. Die haben wir zwar auch ein bisschen umgebaut, weil ich natürlich trotzdem irgendwie Schmerzen hatte und Wunden an den Händen, dass ich jetzt nicht unbedingt einen Handball fangen sollte, ne, wenn wir jetzt gerade irgendwie ein Thema über den Handball hatten. Aber ich habe trotzdem, so gut es ging, weitergemacht, ja. Weil man muss sich das ein bisschen so vorstellen, über die Jahre, man gibt Schritt für Schritt immer mehr auf von der Version, die man vor der Diagnose war. Und deswegen war es mir immer so wichtig, immer trotzdem zu versuchen, das, was mir Spaß macht und auch der Sport oder eben mein Beruf, immer soweit es geht, weiterzumachen. Weil ich mir auch ein bisschen von, ich sag immer, von der alten Laura behalten kann dadurch. Also, dass die Krankheit nicht mein komplettes Leben einnimmt, aber nicht trotzdem das, was, woraus ich ja auch viel Energie ziehe und was mir Freude bereitet, was ja ganz, ganz wichtig ist in so einer Phase, dass ich das trotzdem weitermachen kann.
Klar, das macht ja total Sinn. Wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, dass du diese Probleme an den Händen hattest, aber nur damit man sich das vielleicht als Zuhörer ein bisschen besser vorstellen kann, wie bist du denn aktuell noch eingeschränkt? Weil man würde jetzt, wenn man so zuhört, vielleicht denken, ich meine, Marathon kann man ja auch laufen, wenn die Finger sozusagen irgendwie ein bisschen verletzt sind. Aber bei dir sind ja noch andere Sachen, die dann auch dazugekommen sind, oder?
Ja, genau. Felix, du hast ja schon gesagt, ne, das ist ein bisschen das Tragische bei der Erkrankung. Ich hoffe aber trotzdem, dass es irgendwann mal zum Stillstand kommt. Aber dass es natürlich Schritt für Schritt schlechter werden kann und im schlimmsten Fall auch eben die Organe betreffen kann, was natürlich lebensgefährlich sein kann. Aber man muss natürlich sagen, der Körper ist ja komplett in Alarmbereitschaft. Also der kämpft ja mit ganz, ganz vielen Entzündungen die ganze Zeit und das Immunsystem ist ja fehlgeleitet. Und dementsprechend habe ich natürlich nicht nur die Probleme an den Händen, sondern man hat ganz banale Sachen. Also ich habe eine ganz, ganz hohe Muskelspannung zum Beispiel. Ne? Also meine Muskeln sind so unter Spannung, dass mir das teilweise einfach wehtut. Also Muskelschmerz. Oder ich habe durch diese Entzündungsprozesse immer mal wieder so eine Art Sehnscheidentzündungen, die einfach mal, die kommen von heute auf morgen. Die gehen auch wieder von heute auf morgen, aber die sind einfach einmal irgendwie da. Und durch diese progressive Hautbeteiligung, die wir ja am Anfang so geklärt haben, diese Verhärtung der Haut. Also ich beschreibe das immer ganz gerne, als würde ich einen ganz, ganz engen Neoprenanzug tragen. So als Bild, ne? Also die Haut ist einfach nicht mehr elastisch. Das bedeutet, ich habe Probleme beim Zopf machen, weil ich meine Arme gar nicht mehr so weit nach oben hinten bekomme. Ich kann mich nicht mehr so gut bücken. Oder ne, nach oben greifen oder Dinge tragen, was jetzt so die Hände betrifft, weil die Hände natürlich weiterhin auch geschwollen sind ständig und nicht mehr gut zupacken können oder die Kraft auch nachlässt. Und das sind ganz, wirklich ganz banale Dinge im Alltag, ein Glas aufschrauben. Ich habe Helferlein mittlerweile, so klassische Rheuma-Helfer sagt man ja, ne? Rheuma-Küchenhelfer mal zum Glas aufmachen oder zum Flasche öffnen. Solche kleinen Sachen oder auch mal ein verdickter Griff für Messer, weil mein Faustschluss zum Beispiel nicht mehr gut funktioniert und mir Dinge aus der Hand fallen. Aber das größte Problem ist wirklich die Mobilität durch die Haut, weil die Haut nicht mehr elastisch ist und ich wirklich die ganze Zeit wie in so einer festen Schale sitze und mich einfach nicht bewegen kann.
Ja, ich finde den Vergleich mit dem Neoprenanzug richtig, richtig gut. Also ja, da kann man sich das, finde ich, ganz gut vorstellen. Jetzt sind es ja alles Sachen, die du beschrieben hast, echte Einschränkungen im Alltag. Und du hast ja vorher auch davon gesprochen, dass es die alte Laura gab, die das nicht hatte, und die neue Laura, die eben mit solchen Sachen irgendwie zu tun hat. Ich finde aber, ich habe im Vorfeld, bevor wir das Interview heute begonnen haben, so ein bisschen dich gegoogelt und ein bisschen auf YouTube deine Videos angeschaut. Und was man da sieht, ist, dass du ja beim Tigerentenclub und bei so Moderatoren-Events wahnsinnig viel Energie hast und auch super viel so rumspringst, super quirlig bist und energetisch und positiv. Und ich finde es wahnsinnig beeindruckend, weil man ja irgendwie auch vermuten könnte, dass wenn man mit so einer schweren Erkrankung konfrontiert wird, dass man sich dann eher zurückzieht, dass man vielleicht auch ein bisschen bitter wird, dass man sagt so, also nicht neidisch auf die das nicht haben. Aber das scheint ja irgendwie, zumindest das, was ich da gesehen habe, bei dir nicht so der Fall zu sein.
Ich wünschte, es wäre so, aber ich möchte natürlich ganz transparent sein. Auch ich habe da meine sehr, sehr dunklen Phasen und depressiven Phasen. Das möchte ich auch gar nicht beschönigen, weil so eine Einschränkung und auch so ein Einschnitt ins Leben von 100 auf 0, der geht auch nicht an mir spurlos vorbei. Ne? Also auch ich habe da ganz, ganz viel aufzuarbeiten, bin auch in psychotherapeutischer Betreuung, weil, wie eingangs auch schon erwähnt, auch das nächste Umfeld kann einen nicht zu 100% in dem Fall auch unterstützen, was die mentale Gesundheit in dem Fall angeht. Und ne, also diese Phasen sind auf jeden Fall da. Und ich weiß gar nicht. Also ich weine immer auch zwischendurch und bin dann ganz, ganz traurig und habe schon bitterlich Tränen vergossen, weil ich einfach Dinge nicht mehr machen kann, weil ich immer den Vergleich zu mir vorher habe. Und das ist, glaube ich, immer so das ganz, oder das der härteste Part, an dem man arbeiten muss, diese Akzeptanz, von der ja immer alle sprechen, dass eben diese alte Laura in der Form, die gibt es nicht mehr. Aber das heißt ja nicht, dass jetzt die, ja, ich sage jetzt mal die neue Laura mit dieser kleinen Sklerodermie, die halt da noch in ihr wohnt, nicht genauso viel Spaß im Leben haben kann mit den Einschränkungen. Das ist ja immer dieses Übereinanderlegen dieser beiden Bilder, die man im Kopf hat. Aber dennoch, das, was ich so meinte, ne, man sollte sich irgendwie trotzdem versuchen, etwas beizubehalten, was einem auch vorher Spaß gemacht hat. Oder man findet neue Dinge, die einem jetzt Spaß machen, weil die einem Energie geben und Kraft geben. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, um sich wieder aus den tiefen Gedanken und dunklen Gedanken rauszuholen und aus diesen schwierigen Phasen, ne, wo man ganz, ganz traurig ist, dass man irgendwas hat, worauf man sich vielleicht wieder freut oder was man gerne ausübt. Und das ist bei mir halt unter anderem mein Job, wenn ich auf der Bühne rumspringe oder mit den Kindern im Tigerentenclub Spaß mache, weil ich für meinen Teil in dem Fall die Erkrankung beiseite schieben kann. Die hat da keinen Platz. Und das lasse ich dann auch nicht zu, sondern ich will dann einfach da Spaß haben. Ich möchte da diese Energie mit aufsaugen, diese Atmosphäre. Und dann zehre ich auch ganz lange davon.
Mhm. Da hast du gerade meine nächste Frage eigentlich schon beantwortet. Was mich noch interessiert hätte, wäre, ob es eben in diesen Momenten auf der Bühne, bei den Tigerenten und anderswo auch Momente gibt, wo du die Krankheit vielleicht für einen Moment vergisst. Oder ist die immer bei dir?
In dem Moment, also man muss sagen, man sagt es nicht so umsonst bei Moderatoren, Moderatorinnen oder Menschen, die auf einer Bühne stehen in irgendeiner Form. Man ist schon ein Zirkuspferd. Schlechte Laune keinen Platz, irgendwelche Probleme, irgendwelche Diskussionen, die man vorher mit irgendwelchen Menschen hatte, die haben da einfach keinen Platz. Man muss performen. Da gibt's leider kein, wir nehmen jetzt mal nicht Rücksicht, ne, das schon, aber das möchte man ja auch selbst nicht. Man ist ja auch so ein bisschen als Entertainer oder Entertainerin da, ja, was heißt gebucht, ne, aber halt da eingesetzt und das, die Freude möchte man natürlich auch mit den Menschen teilen. Ja, also es ist echt so ein bisschen Zirkuspferd. Also es ist auch fast so ein bisschen, das ist eigentlich total paradox, wenn ich jetzt gerade mal drüber nachdenke, Felix, weil du weißt ja, bei Sklerodermie sagt man ja auch ganz oft so ein bisschen Maskerade, also die Maske des Gesicht, ne?
Durch die Verhärtung und
ja,
durch die sozusagen.
Ja, jetzt wird es tiefenpsychologisch, aber überleg dir mal, eigentlich muss ich ja auch, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe, manchmal, also ich bin da wirklich schon auch natürlich mit Schmerzen rausgegangen und habe mir vorher eine Schmerztablette reingepfiffen, weil es nicht mehr ging. Aber da muss ich mir ja auch irgendwie eine Art Maske aufsetzen oder einen Umhang anziehen. Vielleicht würden wir es positiver beschreiben, so eine Art Umhang anziehen, so ein bisschen so Superwoman-mäßig und dann rausgehen und das Negative einmal kurz hinter sich lassen.
Ich finde aber, wenn du das so erzählst, hört sich das so an, als wäre das vielleicht auch ein ganz schöner Moment, wo man eben auch alles, was einen im Alltag so belastet, ein Stück weit zurücklassen kann, oder?
Total. Man ist einfach auch gezwungen, das mal beiseite zu legen. Ich glaube, weil ganz oft, wenn man nur zu Hause sitzt oder also Routine ist absolut wichtig, gar keine Frage, aber in so einen Strudel kommt und auch in einen Gedankenstrudel, dann kommt man da ganz schwer wieder raus, weil das eine, dann recherchiert man das andere und dann, Achtung, das tut ja aber auch noch weh, das kann ich jetzt auch nicht mehr. Ne? Also man kann sich ganz schnell irgendwie was reinsteigern, was einen runterzieht. Und durch Aufgaben, Jobs, Termine ist man gezwungen, da auszubrechen. Und einfach auch seinen Fokus mal wieder auf ein anderes Thema zu lenken, was eben nicht mit irgendeiner Erkrankung zu tun hat. Und das ist ganz, ganz wichtig, da auch mal das Gehirn und diesen Mental Load mal zu entlasten.
Das ist bestimmt auch was viele andere, die gerade zuhören, vielleicht mitnehmen können, die in ähnlichen Situationen sind, weil es ja da ein Stück weit auch um Freiräume geht oder um Freiräume eben genau vor der Erkrankung oder von der Erkrankung, wo man eben die mal vergessen darf und die können ja für alle möglichen Leute, alle möglichen unterschiedliche Sachen sein. Es kann ja auch irgendwie, wie du gesagt hast, Sport sein oder vielleicht Kunst, Musik oder eben auf der Bühne stehen bei den Tigerenten.
Werbung. Gerade im Alltag mit Kindern merkt man, wie empfindlich ihre Haut sein kann. Ob durch Sonne, Wind, Kälte oder einfach häufiges Händewaschen. Deshalb freuen wir uns, dass die heutige Folge von Pediprotect unterstützt wird.
Pediprotect entwickelt hochwertige Hautpflege- und Sonnenschutzprodukte, besonders für Babys, Kinder und Menschen mit sensibler Haut. Die Rezepturen sind parfümfrei, vegan, dermatologisch getestet und stärken die Hautbarriere. Außerdem wird bewusst auf Inhaltsstoffe verzichtet, die empfindliche Haut unnötig belasten könnten.
Gerade in den Sommermonaten ist ein zuverlässiger Sonnenschutz besonders wichtig. Denn die noch nicht vollständig entwickelte Hautbarriere von Baby- und Kinderhaut braucht einen speziellen Schutz. Bei Pediprotect findet ihr dafür passende Produkte, die sich gut in den Familienalltag integrieren lassen und teilweise auch in unabhängigen Tests, beispielsweise von Ökotest oder der Stiftung Warentest, positiv bewertet wurden.
Wenn ihr euch selbst überzeugen möchtet, schaut einfach auf pediprotect.de vorbei. Mit unserem Rabattcode HAUTUNDHERZ15 spart ihr dort 15% auf eure Bestellung. Ausgenommen sind bereits reduzierte Artikel. Den Code und alle Infos findet ihr natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende.
Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass du ja viele in deinem Leben hattest, die dich unterstützt haben. Am Anfang, aber auch sicher immer noch mit dieser Erkrankung. Gibt es vielleicht was, was du Familienmitgliedern oder Freunden raten würdest, was sie machen können, was so am meisten hilft, wenn man selbst in so einer schwierigen Situation steckt?
Das in dem Fall, man sagt ja ganz oft irgendwie bei Liebeskummer, Zeit heilt alle Wunden und ganz oft hört man ja irgendwie den Satz, ja mein Gott, das muss aber auch mal gut sein, ne? In dem Fall einer chronischen Erkrankung wird es nie gut sein. Ich glaube, also Familienmitglieder, Freunde, die brauchen auch ein gewisses Durchhaltevermögen, sich vielleicht auch zum 12. Mal, wie ich so gerne sage, sich die Geschichte anzuhören oder die Schmerzen oder das Leid. Aber sich auch die, also sage ich auch meinem Mann, die Freiheit rauszunehmen, für sich die Freiräume zu schaffen. Ne? Also dass wirklich gerade die nächsten Personen, sei es die Eltern, die Geschwister oder eben Partner, Partnerin, Freunde, die sind für einen da, die sind sehr, sehr gerne auch für einen da, aber die können nicht die ganze Last mittragen und das müssen sie ja auch nicht. Dass man sich professionelle Hilfe möglicherweise auch einfach holt, um auch sich selbst und das Umfeld zu entlasten und aber auch den Freunden, Familie die Möglichkeit zu geben, dass die sich ein bisschen Freiräume schaffen können, damit die aber auch wieder Kraft haben, für einen da zu sein. Ne? Das, ich glaube, das ist so ein Geben und Nehmen in dem Fall. Und was ich noch mitgeben würde, ist, keiner von uns Betroffenen erwartet irgendeine Lösung. Dass da jetzt einer mit einer Lösung um die Ecke kommt oder mit irgendeinem Ansatz, weil im Zweifel haben wir alles selber schon mal gehört und recherchiert. Kann ich jetzt so aus eigener Erfahrung sagen. Es gibt kaum etwas, was ich nicht selbst schon ausprobiert oder gelesen habe, was mögliche Therapiemöglichkeiten betrifft. Das erwartet keiner von uns, sondern einfach wirklich da zu sein, zu sagen, hey, ich bin für dich da, ich gebe dir Kraft. Wenn du was brauchst, melde dich. Aber nicht nur das einmal sagen, sondern auch sich immer und immer wieder melden, auch wenn die Person sich zurückzieht. Dass man, warte mal, jetzt kommt der Bogen, dass sich die Freunde und Familie nicht auf den Schlips getreten fühlen, wenn die Betroffene oder der Betroffene sich nicht meldet, mal vielleicht ein paar Wochen lang. Dann hat das überhaupt gar nichts mit dem Umfeld zu tun. Ne? Das ist immer das eigene Ding, was man gerade durchmacht, sondern trotzdem sagen, hey, ich bin da. Also auch wenn du dich in 3 Wochen meldest, all good, ich bin da. Oder auch immer mal wieder nachfragen und möglicherweise auch, was ich immer cool finde, ablenken. Mal was planen. Hey, lass heute mal ein Picknick machen oder wir radeln mal ein bisschen durch die Stadt und gehen Kaffee trinken. Einfach nur mit einer Aktivität um die Ecke kommen, ohne dass es dann um die Erkrankung geht.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil man natürlich als Mensch wahrscheinlich auch nicht nur auf diese Erkrankung reduziert werden will. Ja, du hast super viele spannende Themen angesprochen. Ich glaube, dass wir Ärzte häufig in der Situation sind, dass wir immer mit einer schnellen Lösung so um die Ecke kommen wollen. Und es geht ja vielen im Privaten auch so, dass wenn jemand wirklich eine schwere Zeit hat, wie du vielleicht in der Situation, dass man dann dazu neigt zu sagen, geh doch einfach mal dahin oder mach doch jetzt mal die Behandlung oder warum hast du den noch nicht angerufen und dir irgendwie da Hilfe geholt oder da gibt's den irgendwie in Südfrankreich, den Geistesheiler, der kriegt es sicher wieder hin. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man in der Situation wahrscheinlich einfach ein offenes Ohr braucht, ein Stück weit für die Gefühle und für die Erfahrungen, die man zu dem Zeitpunkt macht. Und du hast ja auch gesagt, von den Angehörigen kann ja niemand erwarten, dass sie die Last alleine tragen oder dass sie, weiß ich nicht, den Hauptteil der Last tragen. Aber eben ein offenes Ohr, da sein, hast du auch so schön gesagt, und vielleicht mal für eine Ablenkung sorgen. Das sind doch Sachen, die man vielleicht relativ einfach eigentlich zu Hause mal machen kann.
Ja, als Beispiel, ich sage immer, ich muss ja, also bei mir meine Schwester auch ganz oft irgendwie Unterstützung anbietet. Manchmal, je nach Phase, bin ich dann auch manchmal ein bisschen, ach ja, aber zu den Terminen muss ich ja trotzdem persönlich, ne? Also ich bin ja trotzdem die, die ständig im Wartezimmer sitzt und stundenlang wieder auf den Termin wartet. Aber was sie machen kann, da freut sie sich ja auch, wenn ich ihr eine Aufgabe, sage ich mal, delegiere, das auch so als Tipp. Ich sage, hey, ich brauche noch was von der Krankenkasse, kannst du da für mich anrufen? Also so administrative, bürokratische Sachen, wo es einen Anruf zum Beispiel benötigt, ne? Oder da mal was nachfragen bezüglich einem Hilfsmittel, was weiß ich, ne? Das kann man sehr gut auch an Familie und Freunde abgeben, die ja, also so kleinteiliges Zeug, was ja trotzdem einfach nervig ist als Patient, Patientin, worum man sich kümmern muss.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ist wahrscheinlich auch ganz schön viel, was du da managen musst. Eben der Job, der bestimmt auch ganz schön fordernd ist, und dann auf der anderen Seite diese vielen Termine, wie du sie beschreibst, Anträge schreiben, Sachen in der Apotheke abholen und so weiter. Das frisst wahrscheinlich ganz schön viel Zeit.
Ja, ich sage immer, es ist mein dritter Job auf jeden Fall. Ja.
Laura, jetzt hören ja wahrscheinlich auch einige Herzis zu, die vielleicht auch zu Hause selbst ein Kind haben, was an einer schweren Hautkrankheit erkrankt ist. Und du als Betroffene bist ja selbst sozusagen den Weg gegangen. Gibt's was du Eltern raten würdest, wenn sie mit so einer Diagnose beim Kind konfrontiert werden?
Ja, ganz wichtiger Punkt ist die Aufklärung und die Kommunikation. Natürlich sich über die Erkrankung informieren, dass man mal so einen Rundumschlag hat. Nicht überinformieren und auch nicht überinterpretieren. Das würde ich jedem immer sagen. Und auch wirklich den Status quo nüchtern bewerten. Möglicherweise eben auch mit medizinischer Expertise, logischerweise, dass man einfach mal weiß, worum es sich jetzt handelt. Und auch allen Eltern mit betroffenen Kindern, das Kind ist immer noch das Kind. Da ist jetzt zwar was dazugekommen, was viel, viel Kraft und Energie kostet, aber das Kind darf trotzdem noch lachen und möglichst die Freizeitaktivitäten, die dem Kind Spaß machen, dem auf jeden Fall nachgehen. Also da vielleicht schauen, dass man auch, wenn etwas nicht mehr gehen sollte, eine Alternative finden. Nicht alles einfach einstampfen und sagen, das kann das jetzt nicht mehr machen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man quasi über die Person bestimmt, ob etwas geht oder nicht geht. Weil das Kind sagt mit Sicherheit von alleine, hey, das kann ich noch machen und das geht halt nicht mehr. Dass man da wirklich so im Austausch ist und in der Kommunikation und miteinander spricht und auch das Kind fragt, hey, passt das für dich, kannst du es noch machen? Geht's dir gut damit? Macht dir das Spaß? Dann, dass man da einfach gemeinsam eine Lösung findet. Aber nicht per se sagen, nee, das kannst du jetzt auf gar keinen Fall mehr machen.
Ja, ich glaube, wir haben das ja vorher schon gesagt, oder dass die Erkrankung ist ja nur ein Teil des Kindes oder des Menschen, und aber nicht alles. Und ich glaube, es gibt ja für auch die, die nicht betroffen sind, nichts Unangenehmeres, als wenn man immer so eingeschränkt ist. Oder man will ja sozusagen sein Leben, man will frei sein. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass man eben versucht, den Kindern oder den Betroffenen ein möglichst sorgenloses, möglichst freies Leben zu ermöglichen. Laura, vielen Dank, dass du heute im Podcast warst. Hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich fand's wirklich berührend, wie du von deiner Erkrankung erzählt hast, und gleichzeitig auch total ermutigend, weil man irgendwie bei dir so eine wahnsinnige Energie und so eine wahnsinnige Lebenslust und so einen Optimismus auch rausspürt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht vielen, die gerade zuhören, auch ein bisschen Kraft gibt.
Also wenn es ein, zwei Leute schon irgendwie ein bisschen mehr Optimismus auch gibt und ein bisschen mehr Zuversicht und Mut, auch trotzdem Dinge weiter anzugehen, dann muss ich sagen, bin ich sehr happy, und dann habe ich auf jeden Fall schon einiges erreicht. Und auch ich bin immer wieder an dem Punkt, wo ich mich auch selbst wieder challengen muss, mich, ne, motivieren muss und die Freude wieder hochholen muss. Aber ich kann sagen, es lohnt sich und das Leben ist trotzdem lebenswert.
Laura, vielen Dank, dass du heute da warst, und ich freue mich, wenn ich dich bald wieder sehen kann, zusammen mit meinem kleinen Sohn im Tigerentenclub.
Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß und vielen, vielen Dank für die Einladung, Felix.
Danke dir, Laura. Ciao.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Cepia. Die Redaktion übernehme ich, Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Die Aufnahmeleitung hat Florian Bresemmler. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Das Wichtigste aber bist du. Danke für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns über den Feedback-Link in den Shownotes. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhautkompass. Ansonsten findest du uns jederzeit auf Instagram unter Kinderhautdocs. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe, dein Team von Haut und Herz.